Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Turbos Podcasts. Heute wieder eine Interviewfolge. Das heißt, du hast die Möglichkeit, diesen Videostream dazu auch auf meinem YouTube-Kanal zu verfolgen. Dann kannst du auch mal Ralf Schmidt, meinen heutigen Gast, in seiner vollen Präsenz erleben. Bevor wir jetzt tief einsteigen, erstmal ganz herzliches Willkommen. Hallo Ralf.
Hallo Philipp, danke für die Einladung, hier bei dir in deinem Videopodcast dabei zu sein.
Ja, also es ist ja tatsächlich so, ich lade ja die Leute eigentlich aus eigenem Interesse ein. Das heißt, ihr glaubt immer alle, ich tue euch einen Gefallen, aber eigentlich geht es nur darum, dass mein Leben schöner wird, weil ich mich halt gerne mit Leuten umgebe, die was drauf haben, die einfach kommunikationsstark sind, die unterhaltsam sind. Und wir haben uns ja irgendwann mal vor Jahren auf einer Veranstaltung kennengelernt. Ich war Speaker, du warst Moderator und ich treffe viele Menschen, du auch, aber manche bleiben in Erinnerung, ne? Und dann haben wir ja auch Kontakt gehalten und deshalb, ich freue mich einfach auf einen spannenden Austausch mit dir. Von daher fangen wir einfach mal eben an für die, die dich nicht kennen. Impulspiloten, was ist das, was macht ihr, wo liegt eure Kernkompetenz? Die Leute werden es schnell merken, aber du kannst es jetzt einmal versuchen, rational zu erklären.
Genau, ich versuche da mal unsere Geschichte zusammenzufassen. Ich stehe seit 2001 hauptberuflich auf der Bühne und war ganz am Anfang Impro-Spieler, also so Impro-Theater. Das ist so, man geht auf die Bühne, fragt das Publikum, was es sehen will. Dann kam irgendwann Moderation dazu, dann kam Speaking dazu und meine ersten Bücher. Und dann kamen immer mehr Kunden und haben gesagt, hey Ralf, wir finden cool, was du machst, kannst du uns auch beraten? Und dann habe ich 2015 die Impulspiloten GmbH gegründet. Das ist eine Agentur für Organisationsentwicklung und Events. War eher in der Beratung. Wir sind so keine klassische Eventagentur. Und dann bin ich 22 mit Vaja Visa-Weber, auch eine tolle Kollegin, die du ja auch kennst, fusioniert. Und seitdem sind wir eine Agentur, die in Hamburg sitzt und Events begleitet, oft im Organisationsentwicklungsbereich. Das ist so, das sind die klassischen Impulspiloten. Dann gibt's noch unter den Impulspiloten, unter der Dachmarke, gibt's noch Ralf Schmidt, also mich als Speaker und Moderator, Vaja als Speakerin. Und ein Projekt, wo wir wahrscheinlich heute auch noch drüber reden, das sind die Impro-Hotels. Das ist so eine Reise für Leute, die sich mit Impro-Theater weiterentwickeln wollen als Persönlichkeitsentwicklungstool. Das ist für uns unser B2C-Produkt, was wir seit 2003 jetzt machen. Das sind so die Impulspiloten in der Schnellvorstellung.
Aber lass uns doch direkt damit anfangen. Einfach mal Improvisation. Ich meine, grundsätzlich ist es ja ein weites Feld, aber ich glaube ja, und das ist ja meine Kernbotschaft, die ich eigentlich hier in jeder Folge versuche, drüber zu bringen, lerne einfach, dich besser zu artikulieren, lerne einfach, souveräner aufzutreten, lerne einfach mal, deine Gedanken klarer zu sortieren, damit du stärker kommunizieren kannst. Und das spielt dann überhaupt keine Rolle, ob du das als Familienmensch machst, in dem Dialog mit deinen Kindern und vielleicht deiner Partner oder in deiner Führungsrolle als Geschäftsführer, Geschäftsführerin oder vielleicht auch irgendwo außerhalb im Freundeskreis. Und ich glaube einfach, dass die Leute leider in unserem Land hier falsch an das Thema freie Rede rangeführt werden, weil es beginnt ja häufig mit einem sehr tragischen Erlebnis in der Schule, wo du über die Französische Revolution oder über irgendein anderes Thema, was dich einen Scheißdreck interessiert, wo du nichts drüber weißt, außer was in diesen vier Seiten steht, wo du weder sattelfest bist und thematisch zu Hause noch sonst irgendwie Bock drauf hast, gefordert wirst, da im Prinzip zu präsentieren. Das führt zu bei pubertierenden Kindern zum Lachen. Die Erfahrung wird abgestempelt. Freie Rede ist der absolute Super-GAU. Und das führt ja teilweise dann zu dieser, ich sag mal, Ausprägung, dass Leute, wenn sie wissen, dass sie nächste Woche Dienstag ein Referat haben, an dem Tag einfach mal tendenziell krank sind und manche sogar eher bereit sind, eine 6 für Nichterscheinen in Kauf zu nehmen, anstatt sich diese Blöße zu geben. Und deshalb finde ich Impro zum Beispiel extrem spannend. Ich sag mal, das ist ja eine ganz andere Dimension von stell dich mal dahin und erzähle über was, worüber du reden könntest. Von daher erzähl doch mal, wie du es machst, weil ich habe dich ja bisher immer nur in, ich nenne es mal, lustigen Rollen erlebt. Also egal, was ich von dir sehe, ich muss jedes Mal lachen, aber nicht belachen, sondern weil es so amüsant ist. Und ich glaube, mit Spaß kann man einfach auch mehr Leuten helfen, Kenntnisse zu erlangen. Von daher, übernimm einfach mal. Was ist Impulshotels? Wie läuft das ab? Was macht ihr da genau? Was kann man von euch lernen? Wofür ist das hilfreich? Gib mal einen Überblick.
Also die Geschichte dazu ist, dass ich aus der Impro-Szene komme, aus der Impro-Theater-Szene. Ich habe 93 angefangen. Und Impro-Theater, erstmal für die, die es nicht kennen, du bist ein Schauspieler, eine Schauspielerin und fragst das Publikum, was es sehen will. Und dann sagen die, okay, wir möchten jetzt eine Liebesgeschichte sehen. Und dann improvisierst du mit deinen Mitspielern eine Geschichte, eine Liebesgeschichte und lässt dir Vorgaben geben. Das ist erstmal Impro-Theater. Die Impro-Hotels sind eine Reise, die zwischen 3 Tage bis 8 Tage dauert. Wir haben da in Deutschland 5 verschiedene Locations. Und du fährst, wenn du 3 Tage hinfährst, wir sind immer so 50, 60 Leute, hast ein Wochenende, es gibt 9 bis 12 verschiedene Workshops und du überlegst dir, mache ich einen Workshop zum Thema Emotionen auf der Bühne oder so klassische Impro-Sachen, lerne ich Spiele, lerne ich erstmal Basic, lerne ich singen und dann hast du so Tagesworkshops und die Leute, die mitfahren, es gibt so ein Zitat, bei uns ist es so Schullandheim für Erwachsene. Also es ist viel mit Spaß, viel mit Lachen und du lernst. Und unsere eine Zielgruppe sind so wirklich Impro-Spieler. Es gibt in Deutschland so eine Impro-Szene mit so 50.000 Menschen, die wirklich auf Bühnen stehen. Und die andere Zielgruppe sind so Leute wie du oder die ganz viel im Business sind und sagen, ich will nicht fest eine Impro-Gruppe, wo ich jede Woche trainieren muss, sondern ich habe einfach mal Bock, mich auszuprobieren in einem Safe Space, in einem sicheren Rahmen und Impro-Spiele zu machen. Ein Spiel ist zum Beispiel Wort für Wort. Das ist so ein uralter Impro-Klassiker. Das geht so, du stehst zu zweit auf der Bühne und wir erzählen eine Geschichte und ich habe ein Wort und du hast ein Wort und daraus wird ein ganzer Satz und eine ganze Geschichte. Und das erstmal für sich zu lernen, merkt man so, aha, ich kann flexibel sein, aha, ich kann improvisieren. Das ist sowas, was wir mit denen zum Beispiel machen. Oder wie funktionieren, wenn du Emotionen spielst, wie spielst du Emotionen auf der Bühne? Also die Grundemotionen, Liebe, Hass, Angst, Leidenschaft und dann spielst du Geschichten in diesen einzelnen Emotionen. Und das sind so die Impro-Hotels, immer kombiniert mit coolen Hotels in Deutschland, immer kombiniert, du hast es vorhin schon angesprochen, mit bisschen Party. Also es ist abends auch immer Lagerfeuer, wir machen Karaoke-Abend, wir gehen, die Trainer spielen eine Show für die Teilnehmenden. Wir machen eine Fackelwanderung, wenn es die langen Konzepte sind. Die Teilnehmer spielen selber eine Show. Wir haben so einen Gala-Abend. Das ist so eine coole Reise durch für dich, um deine Persönlichkeit zu entwickeln oder wenn du schon Impro spielst, um deine Skills zu vertiefen.
Jetzt hast du gerade gesagt, man lernt da Emotionen zu zeigen, Emotionen zu managen, vielleicht auch gezielt einzusetzen, um Wirkung zu unterstreichen. Bei mir ist jetzt zum Beispiel so, hier in diesem Videostudio steht da vorne ein Smiley, der mich immer daran erinnert, dass ich lächeln soll, weil das für mich keinen Sinn ergibt. Verstehst du? Ich kann dir zuhören und mit einem ernsten Gesichtsausdruck da zuhören, was du sagst und das auch verarbeiten. Aber der ein oder andere, der sagt dann immer, Philipp, du wirkst immer so grimmig, so distanziert, so wenig empathisch. Ich sage ja, aber das der analytische Prozess und so läuft der. Du merkst ja an der Art, wie ich dann auch auf irgendwas reagiere. Der hat das schon verarbeitet. Aber meine Mitarbeiter haben gesagt, fang doch mal an zu lächeln. Und da habe ich gesagt, ja gut, das ist jetzt aber kein natürlicher Reflex, der einfach so, wenn ich mich mit dir unterhalte, muss ich sehr schnell lachen. Aber manchmal, gerade wenn es auch um irgendwelche reinen Business-Themen gibt, da denke ich, da gibt es jetzt ja gar nichts zu lächeln. Und deshalb haben die mir diese Dinger hier hingestellt und sagen, Philipp, dann wirkst du viel freundlicher. Und auf der Bühne ist das ja schon so, wenn du jetzt auf eine Veranstaltung kommst, du wirst anmoderiert, du kommst auf die Bühne, da zählen ja schon auch so die ersten Eindrücke und die ersten Momente, wo die Leute sagen, den mag ich nicht, da bin ich bereit zuzuhören, nicht. Das kann man ja auch ein bisschen beeinflussen. Aber ist das also auch so eine so eine Fähigkeit, die du den Leuten dann vermittelst, dass sie einfach direkt zu Beginn besser starten, weil sie einfach vielleicht sympathischer oder warmherziger oder was immer man dazu sagen möchte, wahrgenommen werden?
Ich glaube, darum geht es für mich ganz klar, dich erst selber erstmal klar zu kriegen. Gerade wenn du präsentierst und heutzutage, wenn du Führungskraft oder überhaupt im Business bist, musst du ja relativ viel präsentieren. Du musst vor Kollegen oder Kolleginnen, wir beide hier in diesem Talk gerade, du lernst halt erstmal, was gibt es an Bandbreite von Gefühlen, zum Beispiel in dem einzelnen Workshop. Bei dir ist es, du bist für mich, und das mache ich jetzt gar nicht schleimend, einer der Top-Speaker oder einer, der gerade sehr erfolgreich ist. Wir sind ja beide auch in der Top-Speaker-Gruppe. Du hast gerade, was bei uns natürlich diskutiert wird, gerade eine sehr erfolgreiche Roadshow durch Deutschland, die total cool ist, wo man immer denkt, hey, wie der das, der tourt da durch Deutschland, da machst du ja als Laie manchmal Rollenspiele oder die Leute können dich Dinge fragen. Für mich geht's um seine Bandbreite in Präsentationssituationen zu erhöhen. Und Impro hat unglaublich viel mit Scheitern zu tun. Also ich habe in meinem Leben, das sagt meine Geschäftspartnerin, war ja immer, ich habe wirklich Millionen von Szenen gespielt, wenn wir geprobt haben. Und dadurch lernst du halt eine unglaubliche Bandbreite. Es gibt den liebevollen Ralf, es gibt den ärgerlichen Ralf, es gibt den leidenschaftlichen Ralf. Und das lernst du da zu gucken, okay, das ist meine Bandbreite. Und wenn du dann, wenn jetzt dich als Beispiel nehmen, so wie Philipp weit entwickelt bist, dann sagt man, hey, ich bin halt so als Philipp und das ist auch okay. Also ich würde gar nicht Leuten vorschreiben, sozusagen, Philipp, du musst jetzt der gute Laune-Guy sein. Ich habe dich ja damals erlebt. Du bist ein taffer Typ, Und das ist das Geile an dir. Und Ralf ist halt eher der gute Laune-Typ, aber keins ist so hundertprozentig richtig oder falsch. Ich glaube, wenn du dabei bist als Teilnehmer, würdest du merken, okay, die Seite des Philips gibt's auch, aber die andere funktioniert auch gut. Also da zum Thema Persönlichkeitsentwicklung drauf zu gucken, was kannst du und was wendest du am Ende an, ohne Menschen konkret zu verändern? Ich würde dich gar nicht verändern wollen. Also jetzt, wo ich dich so kennenlerne, sage, ich will diesen Philipp gar nicht anders, weil das ist die Marke Philipp Semmelroth. Und da gucken wir halt mit Leuten drauf. Wir hatten es gerade im Impro-Hotel, wo einer sagt, er findet Singen total doof. Und er war aber das hat er selber ausgewählt, in einem Gesangsworkshop. Und dann erstmal versucht zu gucken, okay, wie ist es einfach mal, ein Lied zu improvisieren? Wie ist das? Und dann ist es erstmal eine Erfahrung, die du nachher in deinem Arbeitsalltag anwenden kannst. Du denkst dir, ich mache jetzt was total Verrücktes. Die einen machen Bungee-Jumping oder gehen zu Jochen Schweizer, der ist ja auch in unserer Gruppe, auch cooler Typ. Und die anderen sagen, hey, ich probiere mich einfach mal theatral in einem Safe Space aus. Das ist so Impro-Hotel. Und wenn du zum allerersten Mal dabei bist, was ja, glaube ich, viele deiner Zuhörer und Zuhörer sind, fängst du immer mit einem Basic-Workshop an. Also wir haben da Levels, sozusagen wie bei dir. Wenn ich jetzt bei dir wäre, du bist super im Vertrieb, gebe ich auch zu und gar nicht fischig willkommen, wir sind null im Vertrieb. Ich muss erstmal sozusagen so einen Aufbau lernen und da gibt es bei uns halt Level A, B, C. Und wenn Leute zum ersten Mal mitkommen, dann gehen die oft in die A-Workshops, weil die C-Workshops sind dann schon, wenn ich weiß, wie eine Szene funktioniert, das sind dann schon die komplizierteren Sachen, sage ich jetzt mal, in dem Genre. Oder wenn man es jetzt mit Fußball vergleicht, ich würde jetzt Kreisliga spielen und nicht gleich Bundesliga. Und da haben wir halt auch Levels. Und so ein Philipp Semmelroth würde erstmal die A-Workshops wahrscheinlich machen. Und irgendwann, wenn du mehrmals dabei bist, kannst du sagen, jetzt gehe ich auch mal in B oder C. Aber C ist dann auch schon, Impro-Theater sind manchmal einfach lange Geschichten. Ich kann einfach eine Stunde lang eine Geschichte spielen, wenn ich einen guten Impro-Spieler habe. Was du jetzt, ohne dich jetzt klein zu machen, eine Stunde lang sozusagen, würdest du jetzt erstmal scheitern. Ich würde scheitern in einem einstündigen Verkaufsgespräch. Da wärst du wahrscheinlich grandios, weil du wüsstest, da mache ich die Methode, da mache ich das. Jetzt guckt der Kunde so, da mache ich das. Und ich denke mir, okay, der hat jetzt einen Preis gesagt und hat gesagt, können Sie da noch was machen, Herr Schmidt? Und ich als Laie würde sagen, ja, da machen wir noch was, wenn ich den Auftrag will. Und du würdest sagen, so macht man das nicht. Da muss man erstmal da sitzen und einfach nur den angucken und sagen, whatever, da bist du ja der Experte.
Also was du jetzt da so gerade gesagt hast, finde ich sehr sympathisch, weil das auch immer meine Kernbotschaft ist. Mich hat jetzt auch gerade wieder jemand gefragt in einem anderen Kontext, der sagt, Philipp, hast du so ein paar rhetorische Tipps für mich, weil du wirkst da sehr souverän und auch überzeugend auf der Bühne. Da habe ich immer gesagt, hör zu, wichtig ist erstmal, dass du authentisch bleibst. Wenn das gar nicht deine Art ist, so zu sprechen und so auch aufzutreten, dann versuch dir das auch nicht anzueignen, sondern versuch einfach mehr Wirkungskraft in deine bisher bereits, ich sag mal, natürlich entwickelte Vorgehensweise reinzubringen. Natürlich kann man immer ein paar Sachen ändern. Ich meine, es fängt ja schon damit an, dass man sich einfach ein paar Sachen anzieht, die einfach zum Anlass passen, weil dann einfach auch das Setting schon mal vorteilhafter gewählt ist. Aber ich glaube, es gibt gar nicht diesen einen richtigen Weg und ich glaube, man sollte einfach viel ausprobieren. Und jetzt gab es noch so ein paar andere Sachen, die du da hingeworfen hast. Punkt 1, singen zum Beispiel. Wir haben bei der Bundeswehr oft mit den Kameraden gesungen. Das waren ja damals nur Männer. Und da haben wir immer gesagt, Männer, es gibt bei der Bundeswehr nur eine Grundregel. Das muss nicht richtig klingen, aber es muss schön laut sein. Und das mit diesem, nehmen Sie sich mal den Druck raus und fangen Sie einfach mal nur an, richtig hier den Flur zum Beben zu bringen. Das hat dann auch so eine gewisse Dynamik gebracht. Ich hatte meine Grundausbildung zum Beispiel in Eifel gemacht. Da sang man dann abends entweder die Nationalhymne einmal. Das ist ja jetzt nicht so lange in Deutschland, weil man ein paar Strophen einfach gestrichen hat. Das heißt, vom Prinzip haben wir das gemacht, einfach um den Leuten auch fürs Gelöbnis hin den Text zu vermitteln, weil das tatsächlich nicht jeder kannte. Das ist einfach so. Aber wir haben dann auch oft sowas gesungen wie hier Glück auf, der Steiger kommt. Und anfangs war es schwer, sich den Text zu merken. Der wurde dann auch ausgegeben, dann wurde er geübt. Und dann haben die Leute auch Spaß daran entwickelt, immer noch souveräner und noch lauter da im Prinzip abends beim Waffenreigen zu singen. Und dann war das wie so ein Männergesangsverein. Und das war dann schon wieder diese positive Stimmung, dass ich glaube, hinterher haben sich Leute auch gefreut, wenn es wieder hieß, auch beim Marschieren haben wir es nachher gemacht, wir machen jetzt ein Lied. Und da hat keiner gesagt, um Gottes Willen, sondern alle, ja, machen wir. Und
das ist halt bei uns als Impro-Hotels, bei den längeren Versionen ist es, also bei den ab 4 Tagen haben wir immer einen Karaoke-Abend. Und da gibt's so, das Coole ist, dass alle Impro ist halt, alle werden gefeiert. Es gibt so eine permanente Ja-Kultur. Da hast du Leute dabei, die grandios singen können und dann hast du Leute, die unglaublich beschissen singen. Aber die werden trotzdem total gefeiert. Und da gibt es so eine Geschichte, wir waren bei 22 in Wedendorf, das ist so ein Schloss in Schleswig-Holstein, was wir immer gebucht hatten für eine Woche. Und da war eine Teilnehmerin dabei, die war total unscheinbar. Also wirklich, wir machen ja mal am dritten, vierten Tag ist Karaoke, bei der langen Version. Und die war bis dahin, wir waren 60 Leute und die ist nicht so wirklich aufgefallen. Die war dabei, aber die war jetzt nicht so in unseren, auch ein Trainer im Relevant Set. Und dann hat die beim Karaoke-Abend gesungen und ich dramaturgiere den immer und gucke mal, welches Lied passt nach wem und wer hat noch nicht gesungen. Und dann legte die los und wir standen alle nur da, wir als Trainerstab, wir sind mal 6 Trainer und Trainerinnen und guckten uns an. Die war der Wahnsinn. Und ab dann ist die auf einmal total tief in dieser Gruppe angekommen, weil die vorher so, blöden Begriff, Mauerblümchen war. Und dann so, okay, das ist ihr Talent. Die kann grandios singen. Und da ist halt so Impro-Tell auch für mich, Leute leuchten zu lassen mit total unterschiedlichsten Sachen. Und beim Impro-Teil mache ich am Anfang immer dieses Einzeln und irgendwann singen wir alle immer gemeinsam, so wie du beim Bund, dann wird dann immer, keine Ahnung, We Are The World singen alle oder dann gibt's, was der Klassiker ist, dann gebe ich immer nur den Frauenlieder, Klassiker ist immer Man After Midnight von ABBA, wo dann irgendwie 30 Frauen dieses Lied schmettern und dann mache ich immer für die Backstreet Boys Everybody, alle Jungs und dann hast du immer eine Monsterstimmung da drinnen. Oder der gemeinsame Song, der fast immer gesungen wird, ist natürlich Klassiker Angels von Robbie Williams als Abschlusssong oder We Are The World damals. I love it. Du merkst schon, es leuchtet und brennt in mir gerade.
Aber jetzt manche...
Jetzt können wir mal mit der Topspeaker-Gruppe übrigens machen, wir unseren nächsten Mastermind vielleicht alle gemeinsam singen.
Ich bin nicht sicher, ob wir da nicht stundenlang ausdiskutieren, ob das jetzt der richtige Song ist und ob man da irgendwie jetzt den richtigen Zeitpunkt gewählt hat und ob es sinnvoll wäre, dafür anzureisen und wie man das nachher dann auch macht, wenn es länger dauert. Ob man
und was gespendet wird vielleicht, das weiß man ja alles nicht.
Genau, das weiß man ja alles so nicht. Ich habe eben noch kurz gezuckt, das haben jetzt natürlich die jetzt nicht das Video gucken, gar nicht wahrgenommen, als du gesagt hast, so nach dem Motto, ja, ich glaube nicht, dass ich da so gut wäre im Verkaufsgespräch. Ich glaube, das ist aber auch gerade bei diesen Ansätzen, die du da machst oder jetzt auch in meinem, bei den Rollenspielen, manchmal ist es auch so, dass man den Leuten mal diese Glaubenssätze auflösen muss. Weil wer sagt denn, dass du nicht gut bist? Am Ende des Tages...
Es gibt so eine Geschichte, Philipp. Wir waren, das war kurz vor Corona, war ich auf dem Weg zum Auftritt, zum Vortrag. Ja. Und dann rief jemand an, den ich kannte, aber auch nicht so wirklich gut. Es war so ein Speaker-Kollege, der mich buchen wollte. Und ich war so in Hektik. Und dann sagt, du Ralf, ich habe da so eine Speaker-Reihe und ich hätte dich gerne, aber was kostest du denn normalerweise? Da fliege ich dann immer schon raus. Und dann so, ja, ich habe aber nur das und das an Budget. Und dann habe ich zugesagt. Dann habe ich es nachher meinem Team erzählt und die haben alle die Hände über den Kopf geschlagen. Da sagt dann Ralf, du hast dich total runterhandeln lassen. Du warst in Hektik vor dem Auftritt. Verstehst du? Thema Mindset, das habe ich dann schon geändert. Aber ich war dann so, ach, der ruft jetzt an, ich habe Lust auf Auftritt, da kommt dann meine Künstlerseele. Und deswegen haben wir jetzt einen dezidierten Vertrieb, der sagt, Ralf, du verhandelst keine Gagen mehr, gerade nicht für dich, weil du das gar nicht hinkriegst. Du lässt es mal uns machen. Also das ist nur mein Glaubenssatz zum Thema Vertrieb.
Ja, aber das ist ja tatsächlich auch eine strategisch sinnvolle Entscheidung. Und das ist ja auch Teil meines Businesses. Es kommen ja Leute zu mir, die sagen, ich würde gerne vertrieblich erfolgreicher werden. Und ich bin ja... Die Leute, die mit mir klarkommen, wissen das ja auch genau zu schätzen, dass ich dann nicht versuche, das Netz zu verpacken, sondern ich sage, du hast absolut recht. Und ich glaube, du bist nicht nur schlecht, du bist sogar vielleicht sogar talentfrei. Und genau das zu erkennen, ist ja die Lösung. Lass uns einfach keinen Versuch unternehmen, dich besser zu machen, sondern lass uns einfach jemanden finden, der das für dich macht. Weil ich spüre nicht, dass du da Bock drauf hast. Ich sehe überhaupt keine Grundlagen, dass das jemals wirklich auf einem guten Level funktionieren würde. Und ich möchte einfach keine Zeit verschwenden. Du hast da erkennbar was drauf. Du bist meinetwegen gut in der Umsetzung, du bist gut in der Performance, was immer jetzt dein Business Case ist. Lass doch diesen vertrieblichen Prozess einfach von jemandem übernehmen, der da Bock drauf hat, der den mit Leichtigkeit kann und der die Ergebnisse unterm Strich reinspielt, selbst wenn er dafür noch bezahlt wird, die besser sind, als wenn du dich selber damit beschäftigst. Weil dieser Ansatz, den die Schule ja in Deutschland verfolgt, du musst in allen Bereichen irgendwie mindestens mal Durchschnitt sein, also befriedigend, ist ja totaler Quatsch. Es macht doch viel mehr Sinn zu überlegen, wo bist du einfach besser als alle anderen und mach nur noch das. Du hast eben meine Roadshow angesprochen. Ich kann jeden nach vorne holen und mit dem Rollenspiel machen. Das ist ja auch für mich persönlich eine Challenge. Und das ist ja auch für alle anderen im Raum irgendwie immer spannend zu sehen. krass, der Semmer wusste ja vorher gar nicht, wer das ist. Ich habe jetzt gerade eine Veranstaltung gemacht in Würzburg. Da kommt jemand nach vorne, der hat 70 Mitarbeiter. Und du hast ja nicht 70 Mitarbeiter, weil du irgendwie Glück gehabt hast. Da muss ja schon irgendwas auch funktionieren. Jetzt hat der als Geschäftsführer häufig ja auch den Top-Verkäufer-Status. Das heißt, der macht die größten Deals, weil er auch von Anfang an mit dabei gewesen ist. Und weil er es gut gemacht hat, konnte die Firma überhaupt wachsen. Der verkauft Nahrungsergänzungsmittel an Landwirte, die damit beispielsweise Kühe und Schweine und sonstige Tiere füttern, weil dann zum Beispiel die Kuh vielleicht glücklicher lebt und gleichzeitig hat das aber auch messbare Mehrwerte, dass da mehr Milch rauskommt, ohne dass die Kuh jetzt in irgendeiner Form leidet. Jetzt höre ich mir da so ein paar Minuten an, wie sein Verkaufsszenario läuft, damit ich das erstmal überhaupt verstehe. Und dann sage ich, alles klar, spiel du mal diesen grantigen Landwirt, der das da alles nicht will und ich verkaufe dir das jetzt. Und dann ist das ja so dieser Moment, wo alle mich im Auge behalten. Und dann mache ich da was und dann sagt er, okay, das kaufe ich. Und dann lachen alle und denken sich so, krass. Und dann sage ich, das kann ich wirklich gut. Aber es gibt ja auch tausend Sachen, wenn man die Komplexität Roadshow mal runterbricht in Einzelaufgaben, da habe ich nicht den kleinsten Plan von. Ich wüsste nicht, wie man ein Mikrofon einstellt. Ich wüsste nicht mal, wie man das so hinkriegt, dass das per Funk funktioniert. Und ich glaube, wenn man im Leben erkennt, was man nicht kann oder nicht machen sollte, weil man dafür Leute einkaufen kann, ist man schon ganz einen Schritt weiter. Aber gleichzeitig bin ich der Meinung, und das ist jetzt eben auch so ein bisschen der Punkt, wo Ralf dann ins Spiel kommt, ich glaube, es gibt eine Kompetenz, die du nicht einfach anderen überlassen kannst, und das ist Kommunikationskompetenz. Du musst einfach in der Lage sein, mit anderen Menschen zu sprechen, insbesondere wenn du unternehmerisch oder also Mann, Frau, Unternehmer, Unternehmerin sein möchtest, weil du musst immer Ziele definieren, du musst immer Motivation und Aufbruchsstimmung vermitteln, du musst Energie bündeln, du musst Leute führen, du musst Ansagen machen, du musst Kritikgespräche führen, und deshalb, glaube ich, kann man nicht genug daran arbeiten, stärker in seiner Kommunikation zu werden. Und ich glaube, wenn man es mit dir macht, spielerisch, dann ist es halt auch irgendwie, ja, ich sag mal, leichter, weil dann lernt man es irgendwie nebenbei. Der Fokus liegt plötzlich auf Singen, aber am Ende ist scheißegal, was du singst. Am Ende ist wichtiger, dass du keine Angst hattest, auf die Bühne zu gehen, dich dieser Situation zu stellen und einfach mal Referenzerfahrungen zu sammeln. Und wie gesagt, ich habe ja jetzt auch schon mehrfach mit dir in einem Raum gesessen. Ich erinnere mich an ein Barcamp, was du moderiert hast. Selbst das, ja, aber selbst so ein Prozess kriegst du ja irgendwie hin, dass die Leute am Schluss sagen, das war eigentlich ganz witzig, das hat er gut gemacht. Deshalb glaube ich, deshalb habe ich eben auch so gezuckt, dein Verkaufsprozess setzt gar nicht voraus, dass du selber Gespräche führst, weil Leute dich sehen und sagen, das will ich auch. Dass du dann die falschen Zahlen nennst, das ist vielleicht eine Sache, die man ablegen sollte oder durchs Team abfangen. Aber die Leads kommen ja, weil man dich sieht, Stichwort Sichtbarkeit, genau. Und die Performance stimmt. Ja. Das ist ja auch im Prinzip der Grund, warum deine Firma, ja, ich sag mal so, wächst. Das müssen ja Leute lernen und du kannst ihnen das beibringen. So.
Ja, das ist, also da ist schon, und da nochmal den Bogen noch ganz kurz zum Singen, du wirst halt im Impro-Hotel gefeiert, egal wie schlecht du bist. Und das gibt halt so eine Energie, so, ich kann auf einer Bühne stehen, es funktioniert erstmal, ich werde gefeiert, ich entwickle mich weiter. Das ist ganz spannend. Und nochmal auf deine Roadshow zurückzukommen, ist halt eine Methodik, die du hast. Du bist da relativ tough, was man lieben kann oder sagt, ich stelle mich dem. Ich hatte in den 2000ern einen Trainer, Philippe Gollier. Das war so ein französischer Regisseur, der hat auch Cirque du Soleil, der war künstlerischer Leiter beim Cirque du Soleil. Und mit dem habe ich mehrere Wochen gearbeitet. Und der war immer total tough. Der hatte so ein gebrochenes Englisch. Und Philipp war immer so, ich weiß noch, da waren 30 Schauspieler aus der ganzen Welt. Und dann sagst du, typisch Philipp war immer so ein Satz wie, for the next exercise, I need two good people. Ralph, sit down. Weil ich halt immer auf die Bühne gerannt bin. Oder Feedback von ihm, aber das war halt, ich konnte damit umgehen. Ralf, you play like a dead soldier in Kosovo. You're terrible. Und es war, ich hatte halt immer Bock drauf, aber das ist auch so eine Methode. Ich mag sozusagen, wenn ich manchmal eine auf, nicht immer, wenn ich eine auf den Deckel kriege, ich habe so viel gelernt bei dem, weil der gesagt hat, sobald du auf eine Bühne gehst, und ich gehe ja bezahlt auf Bühnen, die Leute zahlen $100 für dich, es war in den 2000ern schon, du musst ab der ersten Sekunde performen, weil die Leute zahlen Geld für dich, für mich als Speaker, für dich als Speaker, die zahlen Geld, du musst ab der ersten Sekunde da sein. Und das habe ich total von Philipp gelernt. Und da gab es eine Übung, die habe ich immer noch im Kopf, die mache ich sogar mit meinen Workshops jetzt. Wir waren 30 Leute und 15 waren sozusagen Zuschauer und 15 waren hinter so einer schwarzen Wand. Und dann haben wir ein Wohnzimmer eingerichtet und die Aufgabe war, du musstest auf die Bühne kommen und irgendwas machen. Es war nichts vorgegeben. Und wenn die Hälfte des Publikums dich doof fand, hat sie einfach die Hand gehoben und dann musstest du wieder hinter den Vorhang. Und das haben wir stundenlang gespielt und da habe ich total gelernt, weil du immer wieder raus bist, gescheitert, raus, gescheitert. Die längste Person hat 45 Sekunden geschafft. Mein Rekord waren 24 Sekunden. Und nach 24 Sekunden war die Hälfte der Hände dann oben. Und da habe ich so viel gelernt, was Publikum mag. Und du konntest auch, das Spannende war auch, A, das zu lernen, aber B, auch auszuprobieren, was funktioniert nicht. Und das war total sozusagen diesen Rapport aus dem NLP beim Publikum herzustellen. Das war für mich eine der genialsten Übungen, aber gleichzeitig jetzt auch, manchmal kamst du wirklich nur hinter diesem Vorhang hervor und guckst ins Publikum, es ging sofort alle Hände hoch und du dachtest, scheiße, das habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht. Nur weil du falsch geguckt hast oder irgendwas. Und das war für mich so ein grandioses Learning.
Ja, das, was du gerade so nebenbei erwähnt hast, möchte ich für diejenigen, die hier beim Autofahren zuhören, einfach nochmal ein bisschen ins Bewusstsein rufen. Ihr müsst halt auch Sachen ausprobieren, weil tatsächlich ist es so, wenn man jetzt beispielsweise öfter auf der Bühne steht, dann weiß man irgendwann, was funktioniert. Dann weiß man, welche Folie funktioniert, dann weiß man, welcher Joke funktioniert, dann weiß man gegebenenfalls auch, welche Gestik funktioniert, welche Interaktion mit dem Publikum funktioniert. Dann weiß man auch grob, welche Inhalte funktionieren. Man kriegt aber auch, wenn man wirklich einen Reflexionsprozess nach solchen Vorträgen durchläuft, ein Gefühl dafür, das hat nicht so richtig geholfen. Und wichtig ist aus meiner Sicht eben, dass man nicht zu früh aufhört, Dinge auszuprobieren. Weil der ein oder andere heute, zum Beispiel von euch, die hier zuhören, ihr habt ein Business und ihr macht das einfach, weil ihr das schon seit 10 oder 15 oder 20 Jahren macht. Und ihr haltet lieber an dem fest, was ihr habt und verschenkt damit die Chance, was komplett Neues zu finden, was noch viel, viel geiler funktionieren würde. Und ich glaube auch, wenn man eine Familie hinten dran hat und wenn man einen größeren Stab von Mitarbeitern beschäftigt und so weiter, dass ein radikaler Kurswechsel voll auf Experiment gesetzt zu riskant ist. Aber ich möchte immer wieder dafür sensibilisieren, dass man vielleicht mal so 80% an dem festhält, was man tut und 20% einfach mal immer wieder neue Testballons startet, um einfach mal zu gucken, klappt das nicht eventuell auch? Und die großen Firmen wie Amazon und so machen es ja vor. Amazon Fire Phone und so, völliger Rohrkrepierer. Aber es hätte auch ein mega Erfolg werden können. Und weil Amazon immer wieder Sachen getestet hat, haben die auch mehr Geld als wir alle zusammen. Und das ist halt einfach so das Problem. Viele testen zu wenig und ich glaube, in solchen geschützten Szenarien, ich habe ja in meinem Leben auch unzählige Seminare besucht, auch teilweise in Bereichen, wo man vielleicht denkt, warum bist du da hingegangen? Weil ich einfach auch mal abseits von anderen Leuten, die mich kannten, mal was ausprobieren wollte.
Und wir sind uns so ähnlich. Ich nehme mir vor, einmal im Monat irgendwo hinzugehen, wo ich niemand kenne. Ich hatte jetzt gerade 4 Tage Fortbildung in Berlin, wo ich niemand kannte, um mal zu gucken, das ist nicht Ralf Schmidt, also ich bin es nicht prominent, aber in gewissen Bubbles kennt man mich über die Speaker-Szene und dann sozusagen keine Vorschusslorbeeren zu haben, Ralf ist da, sondern ich liebe das einmal im Monat, einen Abend oder einen Tag mit Leuten zu haben, die mich nicht kennen, weil du komplett neu ausprobieren kannst. Und ich bin auch 100% bei dir zu sagen, schmeiß nicht alles um, sondern mach 2 Sachen neu. Also mache ich auch, ich halte ja Vorträge wie du und der ist relativ gut und er funktioniert und 2 Sachen im Vortrag mache ich immer wieder neu, dann merke ich, das funktioniert oder es funktioniert nicht und dann schmeiße ich es wieder raus.
Eine Folie zum Beispiel, die ich rausgenommen habe aus meinem Vortrag war, weil ich gemerkt habe, wie das Publikum, wenn es dann den Text gelesen hat, immer so auf Distanz gegangen ist, um sich vielleicht innerlich auch zu schützen. Ich hatte so ein Statement auf so einer Folie, da stand so drauf, Gewinner fragen sich nie, wie kriege ich mit minimalem Einsatz maximalen Erfolg, sondern sie stellen sich eher die Frage, wie viel kann ich noch aushalten, bis ich mein Ziel erreicht habe. Und der letzte Satz ist, glaube ich, für viele Menschen einfach zu beängstigend, weil es einfach keine schöne Reise zu sein scheint. Aber so ist es halt einfach. Du musst halt pushen, 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 pushen und irgendwann hast du den Durchbruch. Ich habe gerade hier vorhin ein Interview aufgenommen, das kommt zu einem späteren Zeitpunkt, das will ich jetzt nicht verraten. Da war eben auch das Gespräch YouTube-Abos und mein Interviewgast, der ein oder andere kann es jetzt vielleicht rauslesen, hat 1 Million Abonnenten. Ich habe 384 Abonnenten gehabt und das hat ewig gedauert und dann sind es irgendwann 17.000 gewesen. Das ist jetzt auch nicht über Nacht gegangen. Wir haben ein paar Sachen geändert, dann hat es besser funktioniert. Aber tatsächlich, man muss halt auch in diesen Zeiten, wo es noch nicht wirklich in Erfolg messbar ist, dranbleiben. Und gleichzeitig aber eben vielleicht auch mal was ausprobieren. Jetzt bist du, wenn man dich so erlebt, Ralf, hier ein super sympathischer Typ und irgendwie alle mögen dich, alle empfehlen dich weiter. Aber manchmal ist ja auch so, dass du einfach denkst, boah Leute, nee, also das wäre jetzt hier zu albern. Ich gebe da jetzt einfach mal so meine Bewertung in diesem Prozess. Ich will das jetzt nicht zu konkret auf eine Situation beziehen, die wir beide kennen, weil dann sich der eine oder andere hier direkt auf den Schlips getreten fühlt. Aber wie ist es halt so, dass du manchmal dann auch sagst, nee, komm Leute, jetzt mal ehrlich, wir müssen jetzt mal hier wieder zurückkommen, so um das, was wirklich geht. Also das ist ja auch eine Aufgabe als Moderator, vielleicht mal wieder Stimmungen einzufangen und die Leute aufs Wesentliche zurückzuführen. Wie ist das für dich mit dieser Konfrontation? Weil das führt ja nicht immer nur zu Applaus, das führt ja vielleicht auch mal ein bisschen zu Gegenwind, aber wenn du da einen Plan hast, bist du auch bereit, den durchzusetzen. Was ist dein Antrieb? Und was hast du für Erfahrungen gemacht? Welche Konfliktstrategien kannst du teilen, von denen der ein oder andere ja auch profitieren kann, der auch vielleicht mal in so einer Eskalationssituation landet, bewusst oder unbewusst?
Also, das eine muss ich eine Geschichte auch dazu, oder möchte ich eine Geschichte dazu erzählen. Es gibt eine Kunstfigur, die ich entwickelt habe, die heißt William Wanker. Für die, die in der Speaker-Szene sind, die kennen die vielleicht. Ich bin in der German Speaker Association, ich bin da Vizepräsident, ich liebe die Speaker-Szene, aber wir nehmen uns manchmal sehr, sehr, sehr ernst. Und dann habe ich 2014, als ich die Convention gemacht habe, da war Andreas Buhr Präsident, er hat mich gefragt, ob ich Convention-Chair bin, habe ich mir gedacht, ich baue mal eine Figur, die ein bisschen diese Szene verarscht. Und hatte damals im ersten Jahr nur Videos gedreht und habe dann im Jahr drauf einen Live-Auftritt auf der Convention gehabt, am Galaabend. Da war Christian Wolff im Publikum, auch ein Obama. Und dieser Speaker kommt auf die Bühne, der hat Cheerleader und erzählt totalen Quatsch. Also der erzählt so Quatschregeln und das Publikum sitzt aber drin und schreibt am Anfang mit, denkt, ja, ist eine gute Regel. Verspricht dem Kunden 3 Sachen und macht am Ende 450%. Und auf eine andere Art und Weise darauf zu gucken. Ich habe damit dann, ich hatte tolle Auftritte und ich mache den immer noch. Ich war bei Jürgen Höller 2-mal. Das fand ich von Jürgen, man kann ein unterschiedliches Bild von ihm haben, aber der war total groß und rief mich damals an, sagte, Ralf, ich habe den Auftritt von dir gesehen, ich hätte dich gern bei mir dabei, und hatte 2 Auftritte mit ihm in seiner Trainerausbildung. Und hat er gesagt, Ralf, verarsch mich auch. Und es war total cool, darauf zu kommen. Und Jürgen hat mich fantastisch anmoderiert. Und ich hatte am Anfang wirklich 2 Minuten Standing Ovations, das heißt, kommt ein Top-Speaker aus Amerika. Und dann habe ich angefangen, und es wurde immer skurriler, und das Publikum saß am Anfang, was ist das? Also sozusagen mit einer launigen Art und Weise drauf zu gucken. Das kannst du, William Wanker, kannst du in die Shownotes packen, wenn du Lust hast. Und was für mich ist, da manchmal so, wir nehmen uns manchmal viel zu ernst, und dann mit dem Reframing, mit einem anderen Blick auf diese Situation zu gucken, dass wir alle, das ist Generalisierung, in so einer Bubble sind und denken, wir sind die Helden. Ich bin der Geilste, du bist der Geilste, jeder, der zuhört, ist der Geilste. Aber manchmal so aus einem ganz anderen Blickwinkel drauf zu gucken und sagen, was wird sich eigentlich ändern, wenn ich nicht mehr da wäre? Eigentlich nicht so viel, es wären ein paar Menschen traurig, aber die Welt würde sich weiter drehen. Und da gucke ich halt immer wieder mit Humor auf Situationen, wenn Menschen gerade in unserer Branche sich zu ernst nehmen. Dann sagen, hey, wir sind alle nur Menschen, wir können normal miteinander umgehen. Also gibt ja, nehme ich in letzter Zeit sehr viel wahr, so Erregungskurven, die dann passieren, wo dann irgendwas passiert, dann ist es 3 Tage total wichtig, dann ist ein Tag Ruhe und dann kommt das nächste, wo dann über irgendwas sich wahnsinnig aufgeregt wird und denkst, man kann es auch ein bisschen anders gucken. Wir haben größere Probleme als jetzt dieses kleine Thema X oder Y, weil sich jemand auf den Schlips getreten fühlt. Da versuche ich immer noch Humor reinzukriegen.
Also gibt es Videos von William Wanker im Internet? Weil ich habe ihn live gesehen und
einige.
Ich kann euch.
Wo hast du William Wanker gesehen?
Auf einer GSA-Convention.
Ah, okay.
Auf welcher jetzt genau, weiß ich nicht mehr. Ich meine, es wäre gewesen in Düsseldorf. Aber,
ja, genau. Bonn. Wenn dann. Nee, München. Egal. Du hast ihn irgendwo gesehen.
Aber jedenfalls, damals, ich dachte auch so, das war, glaube ich, meine erste Convention, und dann kam da, ja, jetzt kommt der William Wanker und dann, ja, einer aus Amerika und so. Und ich weiß gar nicht mehr, wie das Intro war, aber ich war tatsächlich extrem am Lachen die ganze Zeit. Und ich finde es ja so faszinierend, wenn Leute, die ja auch jetzt, ich sag mal, ganz normal sind, so wie du jetzt hier einfach, mit denen man sich normal unterhalten kann, es dann nicht nur schaffen, ein bisschen witzig zu sein, sondern eine komplett andere Persönlichkeit so glaubhaft zu verkörpern, dass man, wenn man es nicht wüsste, denkt, das ist er nicht. Quatsch. Vor allen Dingen, weil es ja bei dir jetzt nicht nur über die komplette äußerliche Veränderung geht, sondern dann einfach ein ganz anderer Auftritt und so weiter. Und das finde ich ja besonders beeindruckend, wenn Leute über so ein Talent verfügen. Und naja, trotzdem ist es halt auch so, du hast es eben angesprochen, ich glaube, gerade in der Speaker-Szene ist es halt auch so, dass der ein oder andere immer denkt, er hätte so irgendwie so eine globale Relevanz. Er muss dann auch zu allen Themen da was sagen. Ich bin ja bei sowas auch immer sehr schnell an dem Punkt, wenn mich Leute ansprechen, dann sage ich, pass auf, ich habe zur Politik keine Meinung, ich habe keine Meinung zur Geostrategie der Großen, ich habe keine Meinung zum Börsengeschehen, ich habe keine Meinung dazu, ob das jetzt hier alles gesellschaftlich super gut läuft. Natürlich, ne, manche Sachen gefallen mir, andere nicht, aber ich möchte mich da nicht positionieren, ich will das auch nicht ausdiskutieren, weil wir können am Ende, selbst wenn wir 2 Stunden diskutieren, nur feststellen, feststellen, es hat sich durch unser Gespräch überhaupt nichts geändert. Deshalb lass mal auf die Sachen konzentrieren, die wir jetzt direkt beeinflussen können. Und da ist der ein oder andere, glaube ich, einfach auf dem, der sieht das etwas anders. Und was ich krass finde in der Speakerwelt ist, wir haben viele Menschen, die zu uns aufschauen, wenn wir auf der Bühne stehen, weil wir so eine Leitfigur in dem Moment sind, vielleicht auch nur für die eine Stunde, die wir da gebucht sind, aber trotzdem. Aber wir treten auf, wir werden bewundert für das souveräne Auftreten, vielleicht für eine gewisse Eloquenz, vielleicht auch für eine gewisse Wissenstiefe oder Breite, je nachdem. Aber darüber hinaus habe ich das Gefühl, dass der ein oder andere Kollege von uns permanent von Selbstzweifeln geplagt wird, permanent in diesem Geltungsdrang stimuliert ist und immer wieder auch sich selber und alle anderen daran erinnern möchte, was er da für eine super Person ist und irgendwie gar nicht so ganz happy ist, wenn die anderen sagen, entspann dich mal, so wichtig bist du gar nicht. Das ist aber ja vielleicht auch einfach die Angst von Leuten, die irgendwas erreicht haben, dann irgendwann in diese Bedeutungslosigkeit zu verfallen. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum der ein oder andere Unternehmer und Unternehmerin ab einem gewissen Alter zwar eigentlich weiß, Ruhestand wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, aber ich lasse mal nicht los, weil wer bin ich dann noch? Weil ich habe mich immer über meine Arbeit definiert. Das ist so deine Sicht auf diesen Markt? Du bist ja da noch näher dran als ich.
Ich habe zwei Gedanken. Das eine ist, ich hatte meinen Vortrag für Xing, also damals, als es sie noch gab. Und da hat der Chef, der Geschäftsführer,
bist du schuld dafür, dass sie sich so.
Nee, ich bin nicht. Nein.
Nee, okay, gut.
Und der Geschäftsführer. Ich hoffe, dass es nicht bin. Nein. Und der Geschäftsführer hat einen total schönen Satz gesagt. Er sagte, die Lorbeeren von heute ist der Kompost von morgen. Und das ist ja in unserer Branche ganz oft, dass wir auf der Bühne sind, dann finden uns Menschen toll. Also deswegen sind wir da. Und am nächsten Tag, wenn du dir dann am Frühstück triffst, dann bist du schon oft wieder egal. Und sich das immer wieder bewusst zu machen. Also ich bin ein cooler Impuls, ich bin ein cooler Motivationsredner. In dem Genre sind wir ja, aber eigentlich bin ich sozusagen auch nicht der wichtigste Mensch, weil am nächsten Tag passiert irgendwas Neues für die. Das immer wieder, um sich zu erden, Demut. Und zu deiner anderen Frage ist es für mich, da wir Motivationsspeaker sind und oft immer Erfolg predigen, müssen wir halt so tun, als würden wir den selber leben und können gar nicht zugeben, dass wir auch gescheitert sind. Wo sind unsere Fuck-ups? Das mag ich halt an der GSA ganz gerne, dass wenn du abends dann manchmal zusammensitzt mit Kollegen, die du echt schätzt und sagst, hey, hast du auch mal einen Scheißauftritt? Ja, der war total mies oder da ist was schiefgelaufen oder da habe ich, keine Ahnung, Investment getätigt, was totaler Schrott war. Und als Vizepräsident kriegst du manchmal noch Einsichten in finanzielle Lagen. Also kann ich jetzt auch nicht zu viel erzählen, aber wir kriegen natürlich Leute, die so posten, wie erfolgreich sie sind und auf einmal erfährst du, der hat seit 3 Jahren seinen Mitgliedsbeitrag nicht gezahlt oder die, der bei der GSA zwischen 400 und 600 Euro im Jahr ist. Also es ist jetzt nicht so, dass du im Monat 1000 Euro Mitgliedsbeitrag zahlst, sondern du zahlst in der GSA 400 bis 600 Euro, was ich für Leute, die sich Top-Speaker nennen, nichts ist. Also weißt du, wo unsere Gagen sind. Und dann siehst du den auf der einen Seite, da schüttel ich echt manchmal den Kopf, das ist im sehr kleinen Kreis, also kriegt es auch nur im Präsidium mit, dass du Leute hast, die posten, wie erfolgreich sie sind und dann telefonierst du mit der Geschäftsstelle und sagst, okay, was macht man mit dem oder der? Es sind mehr Männer, muss ich jetzt sagen. Die hat seit 3 Jahren oder der hat seit 3 Jahren keinen Mitgliedsbeitrag gezahlt und 2 Conventions und da sind jetzt 3000 Euro offen und du denkst dir, auf der einen Seite postet der, wie erfolgreich er ist und auf der anderen Seite fehlen 2000 Euro Mitgliedsbeitrag. Und du denkst dir, was ist denn da los? Also, ja, also diese Glaubenssätze, ich muss erfolgreich sein.
Ja, und ich glaube, das ist auch mal schön, dass du das jetzt nochmal aus einem anderen Bereich betonst, weil viele, die jetzt hier zuhören, sind ja keine Speaker, die kennen jetzt diesen Bereich gar nicht. Die kennen das nur aus ihrem eigenen Leben und auch da wird nur über die Erfolge gesprochen. Wenn ich jetzt in meiner Rolle als Coach kontaktiert werde, dann ist es ja teilweise so, dass ich dann auch sage, pass mal auf, bevor wir überhaupt klären können, ob ich mit dir arbeiten kann, ob ich dich unterstützen kann, müssen wir erstmal die Ausgangssituation analysieren, weil ich lehne ja auch Aufträge ab, weil ich sage ganz ehrlich, diese Firma kann man nicht erfolgreich machen, die kann man nur zumachen. Das möchte ich dir einfach ganz klar kommunizieren, ich möchte dir einfach irgendwelchen Quatsch verkaufen. Und da sind dann eben Leute, die haben meinetwegen 10 Mitarbeiter, machen 750.000 Euro Umsatz, zahlen sich selber 3.000, 4.000 Euro Gehalt, haben nie Urlaub und arbeiten nochmal, ich sag mal, bis abends spät und in der Woche. Und dann sehen die sich natürlich, oh, ich habe 10 Mitarbeiter. Und jemand anders, der vielleicht 6.000 Euro verdient, aber ganz alleine aus seinem Arbeitszimmer von zu Hause arbeitet, der ist, oh, wäre ich nur so erfolgreich wie die anderen alle, die haben 10 Mitarbeiter und so und die haben so ein großes Auto und ich meine, jeder hat ja heute schon mal einen Leasingmarkt angeguckt, da kannst du größte Auto für ein paar Taler da mieten oder leasen. Am Ende musst du ja einfach nur, vielleicht wenn du keine Kunden hast, hast du ja den Vorteil, du musst auch nirgendwo hinfahren. Das heißt, du kommst auch mit einer ganz geringen Laufleistung aus, dadurch wird die Leasingrate geringer. Aber wenn du dann mal fährst, sieht jeder dich in der dicken Karre und denkt, boah, der muss richtig was am Laufen haben. Und ich glaube, das ist das, was jeder Einzelne auch immer mal wieder sich in Erinnerung rufen muss. Nicht alles, was man da draußen sieht, ist auch wirklich real. Und deshalb bin ich zum Beispiel ja auch ein Freund davon, dass ich eben auch ein paar Einblicke privater Natur teile, sodass die Leute einfach sehen, okay, der Semmeroth ist wirklich viel mit seinem Sohn unterwegs. Das ist kein Marketing-Stunt, sondern das ist einfach eine Aktivität, die ich häufig und gerne mache. Und dadurch, dass ich die so häufig mache, glaube ich eben auch, dass Leute, die das beobachten, denken, der scheint wirklich seinen Beruf so im Job im Griff zu haben, trotz der Aktivitäten, dass der immer noch Zeit für zu Hause findet. Vielleicht sollte ich den mal fragen, weil ich schaffe das irgendwie nicht und das würde in meinem Leben viel ändern, wenn meine...
Nein, Philipp, du machst einmal im Jahr ein Fotoshooting mit deinem Sohn, da kriegt er dann 500 Euro, 12 Outfits und dann postest du das. Und dann so, ich liebe meinen Sohn und eigentlich ist es nur ein Foto. Das gibt's wirklich. Also das ist so, das gibt's ja, um noch kurz die Speaker-Branche dann abzuschließen, es gibt wirklich so Angebote, sozusagen sagen, wo du in 5 verschiedenen Auftritts auf 3 Bühnen fotografiert wirst mit 5 Promis und dann sieht es so aus, als hättest du viel zu tun. Das finde ich schon abgefahren.
Ja, das ist das, der Punkt ist, es kann ganz zu Beginn vielleicht tatsächlich mal auch eine Tür öffnen. Das Problem ist immer, Inszenierung ist immer dann scheiße, wenn du keine Performance drauf hast. Ich finde es gar nicht schlecht, wenn du dich irgendwo vielleicht auch mal reinmogelst, egal wie, aber du musst dann eben auch performen. Mein größter Kunde hat 9.000 Mitarbeiter. Da ist der Vorstand direkt an mich herangetreten und hat gesagt, Semmeroth, ich brauche einen Tipp. Und dann habe ich gesagt, pass auf, wieso? Und dann hat er mir erzählt, was er alles gut findet an mir. Ich sage, okay, wenn dir das gefällt, werden wir eine gute Zeit haben. Weil ich habe gesagt, ich berate wirtschaftlich unabhängig. Das heißt, ich sage, was ich denke und zeige dann auch, wie man das Ziel in meinen Augen erreichen kann. Das kann sein, dass das den Leuten nicht gefällt, aber ich bin in dem Moment wirklich davon überzeugt, wenn sie dann den Kurs mit mir nicht gehen wollen, lass Zusammenarbeit aufbrechen, weil ich nicht bereit bin, irgendeinen Quatsch umzusetzen, weil sich das für alle gut anfühlt, wenn ich davon nicht überzeugt bin. Und das ist eben, glaube ich, auch der Vorteil, wenn du wirklich da einen gewissen Erfolgslevel auch vielleicht finanziell hast, weil dann kannst du einfach sagen, wir machen das so oder du machst das mit jemand anders. Und so würde ich dich halt auch einschätzen, dass als Moderator musst du ja auch immer in irgendeiner Form so ein bisschen zu dem Gesamtevent beitragen und auch irgendwie so ein bisschen die Botschaften unterstützen, die da mit dem Event erreicht werden sollen und so. Aber wenn das einfach eine Sache ist, mit der man sich nicht identifiziert, finde ich es auch gut, wenn man sich's leisten kann, zu sagen, mach das mal ohne mich, ich möchte da einfach nicht dabei sein. Dafür stehe ich nicht, dafür will ich nicht in der Außenwelt auch wahrgenommen werden. Und wenn man das mal erreicht hat, dann wird man hinten raus auch bessere Kunden finden, weil die dann irgendwann sagen, die haben eine klare Linie, da weißt du einfach, was du kriegst, weil dann kriegst du nicht heute das und morgen das, weil ein bisschen Fotoshooting, ein bisschen Video-Editing, ein bisschen Inszenierung kann jeder. Früher gab es da sogar in der Speaker-Kreise diese Witze, weil wenn dann, keine Ahnung, bei Speakers Excellence in Stuttgart das Wissensforum ist, hüpft in der Pause einer schnell auf die Bühne, lässt sich fotografieren und sagt, gestern hatte ich wieder die Möglichkeit, vor 2000 Leuten zu sprechen. Ja, im Prinzip hast du aber nur gesagt, ich bin gleich weg, weil ich brauche nur noch ein Foto.
Ja. Da ergänzend zu dem, was du gerade sagtest, noch dieses Thema, wie gehen wir mit Misserfolg um? Also das... es im kleinen Kreis auch zu teilen. Also sagen, wir reden da manchmal drüber, was ist schiefgelaufen? Ich frage gerne den Kunden nach Auftritten, was kann ich denn das nächste Mal besser machen? Natürlich willst du immer am liebsten hören, ey, ich habe alles gut gemacht, aber gerade für deine Zielgruppe, die jetzt nicht klassisch wie wir viel auf Bühnen stehen, wenn die sozusagen Pitch hatten oder sich beim Kunden präsentieren und einen Kollegen oder eine Kollegin dabei haben, auf der Heimfahrt liebevoll drüber zu reden, was findest du denn, was ich besser machen kann? Also das ist, das mache ich auch mit meiner Kollegin ganz oft. Das ist manchmal auch nicht leicht. Also wir hatten, keine Ahnung, so eine Geschichte, letzte Woche hatten wir einen Pitch und es ist tatsächlich so ein kleines Fuck-up von mir und es war mein Geburtstag, der Tag des Pitches und der Pitch war digital um 5. Oder 4. Und ich habe ein Glas Sekt getrunken, weil ich dachte, ich habe jetzt, das ist der letzte Pitch für heute, nachher gehe ich mit Freunden essen, ich trinke jetzt ein Glas Sekt. Und habe dem auch gesagt, wo wir gepitcht haben, hey, ich habe heute Geburtstag, ich habe dann einen Schluck getrunken. Und dann habe ich nachher meine Kollegin gefragt, wie fandst du? Sagte, ich fand alles gut, bis auf das den Sekt, den hättest du weglassen müssen. Das hat am Anfang keinen guten Eindruck gemacht. Und dann merkte ich, da hat sie recht. Und das schmerzt mich auch so ein bisschen, weil man immer professionell sein will und eigentlich, oder nicht eigentlich, ich trinke total wenig Alkohol, aber da hatte ich Bock, weil es mein Geburtstag war. Und dann dachte ich mir, ja, da hat sie recht. Du willst es eigentlich nicht hören, aber es war schon ein guter Tipp für die, ich werde jetzt nicht saufend in Pitches sitzen, aber es war so ja. Geil, okay, das ist ein guter Tipp. Der macht keinen Spaß. Der hat mir echt in dem Moment, ich war sehr dankbar, dass sie es gesagt hat, der hat keinen Spaß gemacht, aber ich dachte, okay, Ralf, da hat sie einfach recht. Punkt. Das, also so, für die Leute, die zuhören, das nochmal mitzukriegen.
Sieht als Umfeld aus.
Mhm.
Mach du.
Also nee, genau. Nehmt euch Leute, wenn ihr Präsentation habt, das ist ein Kollege oder Kollegin dabei, nachher macht ein Feedback, was ihr gut gemacht habt oder was ihr besser machen könnt. Also das ist nicht immer schön, aber es bringt euch weiter, es bringt mich weiter. Und das ist ja auch bei deiner Roadshow, wenn du da Leute challengst und Rollenspiel, obwohl Rollenspiel blöd ist. Aber das ist, was ich immer wieder über deine Roadshow höre, dass die Leute sagen, es macht total Spaß mit dir, auch wenn es nicht leicht ist, mit Philipp auf der Bühne zu stehen und Philipp dreht das Ganze mal und dann bringst du sie zum Lachen. Und wenn sie sich dem stellen, ist das, glaube ich, sehr wertvoll. Da bist du gerade einer der oder der Einzige, der das macht. Also, und das finde ich sehr cool. Oma.
Bei mir ist halt einfach so der Punkt, ich habe mal von einem Coach aus Amerika gehört, der hat gesagt, die katholische Kirche ist das einzige Geschäftsmodell, wo man mit Glauben arbeiten kann. Alle anderen wollen Resultate und Testimonials sehen. Die wollen Beweise haben. Und er sagte, solange du nicht die katholische Kirche bist, musst du Beweise liefern. Und ich habe halt immer, wenn mir einer so seinen Business Case schildert, es gibt ja ganz viele Sachen, die ich nicht kann, aber in diesen Sachen bin ich halt auch echt gut. Ich höre mir das an und denke, während ich das so höre, der macht das jetzt meinetwegen seit 6 Jahren. Ich hatte jetzt gerade so jemanden in Köln, der hat seit 6 Jahren, macht er eben sehr erfolgreich LED-Wände. Und er hat große Firmen auch als Kunde und möchte aber noch mehr Leute akquirieren. Und dann höre ich mir das so an und dann sage ich, pass auf. Und dann sage ich, lass mich das mal versuchen. Und dann mache ich einen Lösungsvorschlag und dann sagt er, wow, kann ich die Tonaufzeichnung haben, weil das ja im Hintergrund alles gefilmt und so weiter wird. Und dann ist es zwar so, dass ich mich natürlich auf der einen Seite auch freue, dass mir das gelungen ist, aber in diesem Setting, gerade bei dieser Zwei-Tages-Veranstaltung, die wir machen, haben wir ja auch so eine Art Trust-Zone und da geht es auch nicht um Scheitern, da geht es darum, Sachen auszuprobieren und so weiter. Und dann sage ich den Leuten auch immer, ich sage, pass auf, wir können das jetzt feiern, dass ich das wieder hingekriegt habe. Aber eigentlich wussten wir das alle vorher, weil wir das oft genug gesehen haben. Entscheidend ist doch eigentlich, dass du dir die Frage stellen musst, wie kann der Semmelroth, der noch nie in seinem Leben eine LED-Wand verkauft hat, in nur einer Minute das besser präsentieren als ich, der das seit 6 Jahren macht. Und was habe ich in der Vergangenheit einfach für Verkaufschancen verschenkt, weil ich einfach mir zu spät eine gute Argumentation geholt habe. Vor allem ist der Vorteil ja auch der, ich sage, ich trete ja gar nicht in den Wettbewerb zu dir. Das heißt, du musst gar nicht besser werden als ich. Du musst nur besser werden, als du gestern warst. Und du kannst auch gerne meine Argumentation nutzen. Du kannst die 1:1 so übernehmen oder ein bisschen für dich adaptieren. Aber du musst dich davon lösen, dass du das auch alles selber entwickeln musst. Weil am Ende ist es ja einfach so, du kannst dir doch helfen lassen. Und ich glaube, deshalb ist das Umfeld so wichtig, wo man dann einfach auch Leute hat. Ich habe ja 2 Prokuristen. Wir machen immer so Witze darüber, dass die mich den ganzen Tag schikanieren und so weiter. Aber die geben mir halt auch mal Feedback und sagen, das war scheiße und das war gut und das kannst du nochmal machen, das machst du bitte nie wieder und das haben wir uns anders vorgestellt. Und wenn man sich so ein Umfeld baut, das kann man ja auch mit externen Geschäftspartnern bauen, ich glaube, dann ist einfach besser werden unvermeidbar, weil du einfach Leute hast, die Konfrontation nicht scheuen. Wenn du immer nur Ja-Sager um dich rum hast, dann ist es im Prinzip einfach immer nur die Bestätigung von Sachen, die schon da sind, aber Weiterentwicklung ist fast ausgeschlossen.
Und du musst ergänzen dazu, du musst Bock haben, dich auch einen Tick zu ändern. Also in dem Sinn, ich will jetzt den Ralf nicht 100% ändern, aber sozusagen immer wieder so ein bisschen, also Thema, wie veränderungsbereit bist du? Und da hast du ja sozusagen das Angebot mit deiner Roadshow, wir mit den Impro-Tales oder unseren Vorträgen. Also zu gucken, wie viel Veränderung baue ich bei mir ein? Also vieles, was man macht, ist ja auch schon gut. Aber um die Geschichte zurückzukommen, dann merkte ich, okay, da war ich zu übermütig, sage ich jetzt mal.
Ja, aber es ist ja auch so, ich sage den Leuten jetzt gerade zum Jahreswechsel oder so, ist das immer in Deutschland ein ganz guter Zeitpunkt, weil es einfach ein bisschen ruhiger wird. Gerade zwischen Weihnachten und Neujahr ist ja in Deutschland häufig einfach ein bisschen Ruhe, außer du hast eine IT-Firma, dann ist da tatsächlich auch mal richtig Alarm. Aber im Kern gibt es immer so ein paar Tage, vielleicht auch um Ostern rum mit den Feiertagen und so, wo man sich einfach mal hinsetzen sollte. Und sollte vielleicht mal losgelöst von dem, was andere denken, einfach auch mal seine Ergebnisse anschauen. Und wenn die Ergebnisse nicht besser werden, dann ist ja eigentlich objektiv ermittelt, ich muss was verändern. Wenn die Ergebnisse immer besser werden, dann ist es ja gar nicht so schlecht, was man da macht. Dann ist vielleicht das eigene Gefühl auch gar nicht so richtig valide, weil man hat zwar das Gefühl, man ist noch lange nicht gut, aber irgendwie geht es ja vielleicht unternehmerisch auch immer weiter nach oben. Wobei ich ja immer viel Werbung dafür mache, wenn dein Umsatz steigt, ist das erstmal irrelevant. Am Ende ist nur wichtig, was unterm Strich überbleibt, weil Umsatz und Applaus zahlt keine Rechnungen. Du musst halt nicht Likes sammeln, du musst irgendwie gucken, dass auch ein bisschen Geld überbleibt, aber das kann man ja ermitteln. Und da, glaube ich, ist eine Benchmark auch einfach mal wirklich faktische Ergebnisse und die kann man ja verbessern. Jetzt machst du Events. Lass mal nochmal über das Thema Events sprechen, weil viele auch Event immer eher als der Zuschauer besuchen. Ich mache ja immer Werbung dafür und sage, mach doch Kunden-Events und nutze das als Brandbuilding-Instrument, nutze das als Akquise-Kanal, nutze das vielleicht auch, um die Bestandskundenbindung zu forcieren, weil sich Leute untereinander treffen und dann auch nochmal feststellen, was du für coole Leute in deiner Kundschaft hast. Was würdest du Leuten für Tipps geben, die jetzt beispielsweise sagen, ich habe doch keine wirkliche Erfahrung mit Events, aber irgendwie scheint das auch gut nutzbar zu sein. Wie sollte man vorgehen bei sowas? Was ist so, ich meine, du machst ja 1 Million Events. Was sind so deine Best Practices?
Also erstmal, ich fange jetzt mal mit dem Negativen an. Wahrscheinlich mal so, das kann ich ja vertreten. Events sind echt teuer. Das ist so eine Herausforderung, die man immer wieder hat. Das merken wir gerade, dass Events einfach teuer werden. Coole Events sind für mich kleine, kurze Sachen. Also sozusagen, dass ich, keine Ahnung, 2-3 Stunden Event zum Beispiel machen oder dass ich die anders baue. Was wir für Events machen, sind ganz viel intern Organisationsentwicklung. Ich finde wahnsinnig wichtig, den Dialog unter den Leuten zu stärken. Also dass ich, keine Ahnung, wenn ich ein Kundenevent mache, gucke, dass es eine coole Location ist oder eine andere Location oder eine andere Art von Event, dass ich mein Produkt zwar vorstelle oder meine Dienstleistung, aber es auch auf eine spielerische Art und Weise, dass ich gucke, dass das Essen gut ist. Es muss jetzt nicht Sushi und Shishi und Shasha sein, aber zu gucken, was macht denn gutes Essen aus? Also damit die Leute da Bock haben zu kommen. Was heutzutage unglaublich wichtig ist, ist Social Media. Also, dass du eine gute Social-Media-Begleitung hast, dass du Fotos machst, die lange tragen. Also, wo du nicht alles sofort postest, sondern über ein Jahr es machst. Es gibt ein Kundenevent, was wir seit 4 Jahren jetzt begleiten. Das ist Zollwärts. Das ist von Janine Lambrecht. Das ist eine gute Freundin von uns. Die ist in der Zoll-Community wahnsinnig gut vernetzt. Und die hat vor 4 Jahren ein Event gegründet. Das ist sozusagen das Community-Event für die Zollbranche. Da trifft sich die deutschsprachige Zollbranche. Und was sie da macht, ist, diese Zollbranche zu vernetzen. Früher haben wir einen Tag gemacht. Nächstes Jahr gehen wir auf 2 Tage. Sind immer 300 Menschen aus der ganzen Zollbranche. Und das ist für mich gerade so ein cooles Event. Auf der einen Seite, um Kunden zu gewinnen, gleichzeitig aber auch, um gemeinsam zu lernen. Also gar nicht Angst zu haben bei einem Kundenevent, dass sich deine Kunden gar nicht austauschen, sondern die sollen sich austauschen über dich, um dann zu sagen, hey, der ist cool. Und was ich bei Events noch gelernt habe, ist, habe ich bei einer IT-Firma, für die ich viel moderiert habe, gelernt, lade Kunden ein, die über dich erzählen. Das ist so das Allercoolste, finde ich, oder eins der Allercoolsten, was du machen kannst. Ich sage, ich erzähle nicht, wenn wir jetzt dich nehmen, ich stelle mich als Philipp nicht auf die Bühne und sage, ich bin der Geilste, sondern 5 Leute auf die Bühne zu holen, bei einer Podiumsdiskussion zum Beispiel, und den Vortrag machen zu lassen. Und was hat sich für mich verändert, seitdem ich mit Philipp zusammenarbeite oder mit Testimonials zu arbeiten, haben wir in den Impro-Tales auch, dass wir Leute haben, die sagen, hey, sie haben bei einem Workshop von uns teilgenommen und das haben sie gelernt. Und bei einem Kundenevent im besten Fall Kunden von dir auf die Bühne zu stellen, die von ihren Erfolgscases erzählen, wo es cool mit dir lief, und gleichzeitig aber den Leuten auch die Möglichkeit zu geben, nachher one-to-one mit denen zu reden. Also, dass sie sagen, hast du die jetzt bestochen, dass die so positiv übersagen? Ja. Nee, schnappt euch den nachher alleine und quatscht mit dem, der hat mein Produkt eingekauft. Und das ist das sozusagen, das ist der Output für ihn gewesen. Und dann werden die auch bestimmt 1-2 negative Sachen erzählen, aber im Großen und Ganzen ist es wahrhaftig, oder du hast ja am Anfang unseres Gesprächs den Begriff authentisch genommen. Und ein Event, es kommt natürlich immer auf die Firma an, muss nicht riesig sein. Manchmal ist es auch cool, seine 20 Top-Kunden plus 20 Neukunden einzuladen oder sogar noch kleiner. Also, und das Diene gibt den Leuten eine gute Zeit und gibt ihnen Kommunikation. Also mach mehr Network als Content, oder es soll sich die Waage halten. Aber Früher war es, wir wollen unglaublich viel reinpushen und das Networking wird immer kleiner und jetzt darauf zu gucken, hey, das Networking ist total wichtig. Genau.
Ja, also das ist ja auch eine Sache, die ich immer wieder empfehle, wenn ihr so Events macht, ihr könnt da ja ruhig 10 oder 20 oder was auch immer ihr machen wollt, an Bestandskunden einladen, aber nutzt doch das Event, weil der Organisationsaufwand ist exakt der gleiche, um einfach Wunschkunden von morgen mal dazu zu holen, weil wenn es denen nicht gefällt, hast du nichts verloren, die haben ja jetzt auch noch kein Geld mit dir umgesetzt, aber vielleicht finden die da nicht nur bei dir, sondern auch in den Gesprächen mit anderen Mehrwerte, die du anderweitig nie transportieren könntest und denken sich so, ich hatte aus der Distanz einen gewissen Eindruck, aber jetzt, wo das alles hier auch in Personen abgebildet und mit Leben gefüllt ist, bin ich viel offener auch für ein Gespräch. Von daher, mach das einfach mal. Events sind einfach eine wahnsinnig gute Möglichkeit, aber du hast eben auch erklärt, das ist das, was ich ja immer wieder erlebe, wenn dann einer so überhastet schnell noch ein Event machen möchte, weil er wieder viel zu spät mit der Planung angefangen hat, vergessen hat, die Leute nachzutelefonieren, dann wird eben irgendwie einer da aus dem Team gebeten, mal eben mit einem iPhone, hey, du hast doch ein gutes iPhone, mach mal ein paar Bilder, ein paar Fotos zu machen, dann ist das ganze Material auf Social Media eben irgendwo Grütze und tendenziell ist das am Anfang nicht zu vermeiden, aber du hast es eben auch schon gesagt, du willst dich dann da irgendwo eventuell über Kunden vorstellen lassen. Ich habe jetzt gerade so einen Fall gehabt, letzte Woche hat jemand meine Kollegin über LinkedIn kontaktiert und die schickte mir dann den Screenshot von diesem Chat und sagte, wie soll ich da antworten? Ich sage einfach gar nicht, weil da stand dann so, kannst du mir ein bisschen was über dich und euer Team erzählen? Da habe ich gesagt, wenn wir uns bei der Person selber noch vorstellen müssen, obwohl wir so viel Reichweite im Internet haben, dann ist die so weit weg von uns, dass das einfach Zeitverschwendung ist. Die kann uns beobachten. Wir sind einfach nicht mehr in der Position, dass ich sage, hallo, ich bin der Philipp, ich habe mal das gemacht und heute mache ich das und das und das. Da fängt man nicht mit an, aber da sollte man hinkommen, dass wenn man da als William Wanker auf die Bühne kommt, dass die Leute direkt schon sagen, jetzt hole ich mal Papier und Stift raus, auch wenn die dann nach wenigen Minuten vielleicht denken, das lege ich jetzt mal weg und genieße einfach nur noch die Show. Aber ich will diesen Impuls auch nochmal aufgreifen. Ihr müsst das wirklich mal im Internet nachschauen, weil das ist einfach, ja, das ist einfach cool. Das ist einfach aber auch nicht, das kann man nicht jetzt einfach mal so aus dem Ärmel, also schon, er könnte das, aber so, das muss man mal erleben. Vor allem, wenn das ganze Setting so ist, ey, da kommt jetzt einer und das habt ihr noch nie erlebt und der hat den ganzen Markt im Griff und was der denkt, wird direkt in Gold aufgewogen und so weiter. Das muss man mal erleben. Und dann müsst ihr euch einfach mal an dieses doch irgendwie seriöse Interview zurückerinnern und überlegen, krass, was wäre das für eine Freiheit auch mental, wenn ihr so eine Bandbreite in eurer Persönlichkeit abbilden könntet, dass ihr, wenn es drauf ankommt, auch mal extrem lustig sein könntet, auf der anderen Seite vielleicht extrem ernst und dann vielleicht auch mal in der Situation bei einem Konfliktgespräch euch nicht direkt wegduckt, weil ihr sagt, da muss ich jetzt auch mal eben dafür sorgen, dass das Ding hier nicht außer Kontrolle gerät. Und das bringt mich wieder einfach zu meiner Grundüberzeugung im Leben. Kommunikation ist eigentlich der Schlüssel für alles andere. Wer kommunizieren kann, kann alles andere regeln, weil du kannst dann Leute einkaufen, die was für dich erledigen. Du kannst was verkaufen, was dir Geld bringt. Du kannst jemanden führen, der im Prinzip mit dir zusammen große Ziele erreicht. Und deshalb Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Dieses ganze Fachwissen, was ihr da alle habt, wird nach und nach durch die ganzen KI-Tools und so alles irrelevanter und wird immer generischer. Kannst du überall einkaufen, teilweise dann vielleicht sogar übersee auch irgendwann beziehen durch irgendwelche Kooperationen mit den Philippinen und Bangladesch, wo man überall heute Experten günstig kriegen kann. Aber den Deal muss immer noch jemand präsentieren und immer noch selber holen. Deshalb macht das und schaut euch vielleicht einfach mal an, wie Ralf euch dabei auch unterstützen kann. Vielleicht auch einfach erstmal nur in der Rolle des Moderators oder vielleicht Abend bei der Abendveranstaltung als William Wanker, um ein großes Highlight für eure Veranstaltung auszulösen. Ralf, du hast jetzt zum Abschluss, nachdem ich jetzt Danke sage, die Möglichkeit, dich nochmal mit Lebensweisheit, mit einem Wunsch der Kontaktaufnahme, mit einem Zitat, mit irgendeiner Story oder so weiter hier ewig in dieser Folge zu verewigen. Wenn jetzt jemand bis hierhin dran geblieben ist, was sollte er von dir auf jeden Fall mitnehmen? Damit endet auch die Folge, deshalb sei an der Stelle schon mal Danke. Was sind deine Impulse für alle, die bis jetzt hier dabei geblieben sind, die auf jeden Fall noch raus müssen?
Also da zitiere ich mein erstes Buch und der Titel meines ersten Buches lautet: Ich bin total spontan, wenn man mir rechtzeitig Bescheid gibt. Und wenn ihr in dem Bereich Change und Flexibilität euch weiterentwickeln wollt, dann guckt uns gerne an, was wir Impulspiloten machen, was ich, Ralf, als Speaker mache, was meine Geschäftspartnerin Vaya Wieser-Weber macht, was wir als Impulspiloten machen. Und wenn ihr Bock habt auf eine außergewöhnliche Reise, dann guckt euch die Impro-Hotels an. Und wenn ihr ein bisschen lachen wollt, dann guckt euch William Wanker an, aber der wird in den Shownotes sein.